Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
Servus, liebe Fangemeinde, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Puppengeschwätz. Heute melden sich die Irina und ich, wie versprochen, mit unserem Vorbericht zur anstehenden Partie gegen Werder Bremen. Anpfiff ist morgen um 20.30 Uhr im Bremer Weserstadion. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon so ein kleines bisschen Schiss vor dem Spiel, weil ich doch ziemlich besorgt bin. Also ich glaube, man hat es in der letzten Folge recht gut gehört. Ich war sehr emotional und auch irgendwie eine Spur weit wütend nach diesem Spiel gegen Hertha, weil ich sage, so kannst du nicht auftreten, nachdem du in Rückstand gegangen bist. Das ist einfach so. Und das war was, was man vom FCA halt auch einfach nicht kennt. Und ja, jetzt müssen wir die Folgen tragen. Und zwar, dass wir jetzt das dritte Heimspiel in Folge verloren haben. Etwas, was seit wir in der Bundesliga spielen, tatsächlich noch nie vorgekommen ist. Und es tut weh. Ich bin jetzt momentan nicht mehr sauer, ja, sondern eigentlich bin ich traurig und auch eine Spur weit halt einfach besorgt, weil ich mich frage, was ist mit dieser Mannschaft los? Ich liebe diesen Verein. Ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß das auch. Und der weiß auch, dass ich wirklich auch in den schwärzesten Zeiten hinter dieser Mannschaft stehe. Und wenn wir runtergehen in Liga 2 oder 3, dann gehe ich halt gegen Sandhausen, Ingolstadt oder gegen die Blauen aus München ins Stadion. Es ist mir wirklich egal, in welcher Liga wir spielen. Ich möchte hier an dieser Stelle nur noch mal betonen, mir ist es wichtig, wie der FC Augsburg auftritt und wie viel Herz sie tatsächlich auch in ein Spiel legen. Und das hat man zuletzt, glaube ich, eher weniger gesehen. Und das ist was gewesen, was mich am Samstag doch sehr erschrocken hat. Wie geht's denn euch dabei? Oder wie seht ihr das? Was meint ihr, was ist mit der Mannschaft los? Und vor allem auch, wie habt ihr dieses Spiel gegen Hertha jetzt verarbeitet? Tut euch das immer noch weh? Oder sagt ihr, Mai ist ja nur Fußball? Also ich gebe zu, ich bin da ein sehr emotionaler Mensch, weil für mich Fußball einfach schon immer Teil meines Lebens war, weil ich selber mal ein bisschen gekickt habe oder auch weil mein Papa auch sehr fußballbegeistert war. Und deswegen hänge ich da schon wirklich ziemlich gefühlsmäßig tief mit drin. Also lasst uns gerne einen Kommi da, weil mich und die Irina wird's wirklich interessieren, wie denn gerade allgemein so eure Stimmung ist. Also ich glaube, zusammenfassend lässt sich eigentlich sagen, dass das für alle momentan keine leichte Situation ist. Also weder für uns Fans, das natürlich gar nicht, weil wir leben einfach von unseren Emotionen, aber für die Spieler glaube ich auch nicht. Also da habe ich auch momentan ehrlich gesagt das Gefühl, dass so die Mentalität der Mannschaft doch ziemlich angeknackst ist, weil ich glaube, es ist nicht einfach, wenn du dir in der Sommerpause so viel vornimmst und dann spielst du die ersten 5 Spiele und verlierst davon 4 und gerade 3 zu Hause, wo ja wirklich noch nie passiert ist in der Bundesliga, dass der FC Augsburg 3 Heimspiele in Folge verloren hat. Also ich glaube, das ist nicht einfach und da ist vielleicht auch ein Stück weit Herz und Leidenschaft, Grüße gehen raus an die Cleo, dann wirklich verloren gegangen, weil das ist klar, wenn du so schlecht reinkommst in die Saison, dann gehen die Köpfe natürlich auch nach unten und es ist eine Spur weit auch ein Teufelskreis. Man braucht Kraft und man braucht Selbstvertrauen, um sich Chancen zu erarbeiten, aber auch natürlich, um Spiele zu gewinnen und es ist halt dann einfach nach 4 Niederlagen richtig schwer, dann noch den Kopf hochzuhalten und damit breiter Brust auf den Platz zu gehen. Das ist klar, weil die Spieler wahrscheinlich immer irgendwo die Angst haben, okay, was ist, wenn wir jetzt wieder verlieren? Ja, weil dann hängen wir ja natürlich noch tiefer unten drin. Und ich glaube, das hat man auch einem Florian Niederlechner sehr gut angemerkt. Und das ist das erste Thema, auf das ich jetzt in diesem Neuigkeiten-Blog zu sprechen kommen möchte. Der hat ja im Interview bei The Zone tatsächlich die Probleme so ein bisschen angesprochen. Das mag ich an Florian Niederlechner auch immer sehr gerne, dass er halt auch einfach eine ehrliche Haut ist und dann halt auch einfach sagt, was er denkt, ne? Also in diesem Interview nach dem Spiel, das ich mir aber tatsächlich auch erst nach dieser Podcast-Folge, die wir am Sonntag aufgenommen haben, angeguckt habe, da hat man schon gemerkt, der wirkt so beinahe verzweifelt und auch resigniert. Und Da hat er eben Folgendes gesagt und ich lese es jetzt absichtlich vor, weil ich habe es auch extra abgetippt, damit auch ja nicht irgendwie da was abgeschnitten ist, weil das liest man in der Presse immer ganz gern, dass die nur Teile davon verwenden. Er hat halt gesagt, das Schwierige ist, dass wir uns fast keine Großchancen hatten. Wir tun uns einfach sehr, sehr schwer, dass wir uns Chancen erarbeiten. Es war dann, glaube ich, doch so ein Spiel, wo man gemerkt hat, wer das erste Tor gemacht hat, wird das Spiel auch gewinnen am Ende. Und auf die Frage, was sich denn verbessern muss in der Offensive, da wusste er eigentlich auch keine so Antwort, weil er hat gesagt, das, wenn ich wüsste, dann würden wir es ansprechen und dann würden wir es auch besser machen. Und am Schluss hat er dann nämlich auch tatsächlich gesagt, ich habe es auch extra nochmal angeguckt, selbst wenn wir Lewandowski vorne reinstellen würden, würde der kein Tor machen. Wir müssen wieder auf die Basics zurückkehren. Wir müssen es einfach wieder ein bisschen einfacher machen. Uns geht auch das Selbstvertrauen natürlich verloren. Nächste Woche spielen wir gegen Bremen, dann gegen Bayern. Jeder weiß, wie schwer die nächsten 2 Wochen werden. Und die werden wirklich schwer, weil wenn man bedenkt, Bremen mit einem guten Lauf, Bayern ist Bayern. Ja gut, die haben jetzt auch 2-mal in der Liga unentschieden gespielt, aber trotzdem, die werden ins Laufen kommen, dann hauen sie uns schon weg. Also es wird nicht einfach und das hat tatsächlich auch Enno Maaßen jetzt in der Pressekonferenz gestern gesagt. Er hat zwar gesagt, man hat das Ganze aufgearbeitet, der Gemütszustand ist jetzt Gott sei Dank wieder positiv, man ist aber auch selbstkritisch und man weiß, okay, man muss sich mehr Chancen erarbeiten, weil ohne Chancen fallen halt auch keine Tore. Ja, und man möchte jetzt gegen Werder Bremen Reaktion zeigen und auch auf Sieg spielen. Und eigentlich hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wo ich die Pressekonferenz gesehen habe, dass man dieses große Motto Zusammenhalt jetzt ausgerufen hat, weil es einfach mehrmals diese Worte zusammen, Gemeinschaft und so gefallen sind. Und das ist ja eigentlich das, was uns Augsburger eigentlich ausmacht. Ja? Augsburg hält zusammen, das ist unser großes Motto. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man jetzt da eigentlich nah beisammen bleibt. Er hat sich tatsächlich, also Enno Maaßen, in der Pressekonferenz auch schützend vor seine Mannschaft gestellt. Da hat nämlich die Cleo von Cleo und der Bundestrainer, Marion Bukluger heißt sie, eine Frage gestellt, ob eben das Team Herz und Seele zeigt, weil man halt eben auch manchmal wirklich nicht den Eindruck hat, gerade so, wenn man sich so die Körpersprache auf dem Platz anschaut, hat man wirklich oft den Eindruck, okay, so ganz passt halt nicht. Und da hat Enno Maaßen gesagt, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass er sich eigentlich da komplett vor sein Team auch wirft, weil es ein feiner Haufen ist, die sich in jedem Training zerreißen und ganz genau auch wissen, was jetzt passiert ist, ne? Und die das auch nicht mit Absicht machen, diese Spiele halt nicht zu gewinnen. Und wenn man die Spielverläufe nimmt, dann war das Ganze doch so ein bisschen schwierig und man hatte auch Pech, so zum Beispiel jetzt gegen Hertha die rote Karte oder der Pfostentreffer von Berisha. Naja, das kurz und knapp gesagt, das Bild, das man hat, das hat man sich eigentlich aufgebaut, so nach diesem Rückstand jetzt. Er selber sieht es gar nicht so. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt, weil ich sage halt einfach, wir erarbeiten uns zu wenig Chancen und daran muss man wirklich arbeiten. Und ich hoffe, die Mannschaft kann es tatsächlich gegen Bremen zeigen, dass halt auch einfach mehr in ihnen steckt. Weil ich glaube tatsächlich, es steckt mehr in dieser Mannschaft. Also davon bin ich überzeugt. Aber um dieses große Thema News jetzt abzuschließen, möchte ich noch einen kurzen Blick auf das Personal werfen, das uns morgen gegen Bremen zur Verfügung steht. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen das Personal, das uns jetzt auch gegen Hertha zur Verfügung gestanden ist. Nur Iago, der ist wieder mit dabei, der ist ja ausgefallen gegen Hertha, hat man auch gemerkt, der Zug auf der linken Seite, der hat für mich ein bisschen gefehlt. Dann ist Freddy Jensen auch wieder dabei und im Training, ich weiß zwar noch nicht, ob er von Beginn an ran darf, ne, weil er hatte ja doch eine Kopfverletzung, aber der ist wieder dabei, das heißt, es gibt uns wieder eine Möglichkeit mehr in der Offensive. Und was Arne Meyer angeht, der hat sich ja gegen Hertha eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, musste ja dann auch zur Halbzeit raus. Der hat noch ein bisschen Probleme, aber es könnte eventuell morgen gegen Bremen reichen. Ich glaube auch, dass die Personalie Arne Meyer, auch wenn er zuletzt, wie gesagt, doch auch auf dem Platz ein paar Problemchen hatte, doch sehr wichtig ist, weil ich glaube, er ist so Er schlüpft gerade so ein bisschen auf den Platz in die Rolle von Niklas Dorsch, dass er versucht, die Mannschaft zu leiten und zu dirigieren vom Mittelfeld aus. Tut er sich noch ein bisschen schwer. Ich weiß aber, dass er es besser kann. Und ein Ausfall würde uns halt dann tatsächlich doch morgen schon wehtun, weil unser Personal, das ist einfach angeschlagen. Beißt die Maus keinen Faden ab. Die größte Neuigkeit der Woche haben sich die Irina und ich jetzt tatsächlich für den Schluss dieses Blogs aufgehoben. Und zwar, ich glaube, ihr wisst natürlich alle, worauf ich hinaus will. Der FC Augsburg hat einen neuen Präsidenten, der vom Aufsichtsrat bestimmt worden ist. Und zwar handelt es sich dabei um Markus Krapf, besser bekannt aber allerdings als Max Krapf, den eigentlich jeder kennt, der es so mit dem FC Augsburg hält. Aber trotzdem möchten die Irina und ich ihn an dieser Stelle noch kurz vorstellen, auch wenn er das selbst wahrscheinlich viel, viel besser könnte. Markus Krapf, der ist 50 Jahre alt und ist tatsächlich auch in Augsburg geboren. Also er ist waschechter Augsburger und hat laut eigener Aussage auch die Stadt noch nie länger als 6 Wochen am Stück verlassen. Also er ist wirklich Augsburger durch und durch. In seiner Kindheit war er Domsingknabe, hat das Abitur in Augsburg gemacht, danach auch in Augsburg studiert und zwar Lehramt, und zwar da in dem Bereich Germanistik und Politikwissenschaft, hat aber nach dem ersten Staatsexamen gemerkt, ist nicht so meins, mich reizt der Sportjournalismus viel mehr, und hat dann ein Volontariat bei einer TV-Produktionsfirma in München gemacht. Und wer sich jetzt fragt, wie kam der eigentlich zum FCA, dann kann ich euch die Frage folgendermaßen beantworten. Max Krapf, und das schätze ich sehr an ihm, kam eigentlich zum FC Augsburg, als der FCA wirklich am Boden lag, und zwar nicht nur sportlich, und zwar nach dem Zwangsabstieg im Jahr 2000, da wurde dem FC Augsburg ja die Lizenz entzogen und man musste runter in die Bayernliga. Und da hat sich Max Krapf zuerst wirklich als Fan engagiert, und zwar mit ein paar Freunden zusammen. Die haben dann zusammen den Stadionkurier zum Beispiel entwickelt oder die Band FC All-Star gegründet und haben dann auch die Hymne Sowas Großes geschrieben. Ich denke, die kennt jeder, weil die wird auch heute noch immer mal wieder gespielt. Und dieses Engagement, das wurde dann letzten Endes auch belohnt. Und zwar wurde Max Krapf eines Tages von Walter Seinsch, damals Präsident und Investor natürlich, entdeckt. Und der wollte ihn dann als Geschäftsführer verpflichten. Das hat Max Krapf zuerst tatsächlich abgelehnt, weil er selber gesagt hat, er hat keine Wirtschafts- und keine Managerkenntnisse. Aber Walter Seinsch hat dann nicht locker gelassen und hat ihn dann schließlich auch überzeugt. Und so war er von Juli 2002 5 Jahre lang bis 2007 Geschäftsführer und Manager des FC Augsburg. Und da hat er gefühlt alles gemacht, ja, was in der Geschäftsstelle so angefallen ist. Also er hat die Geschäftsstelle geleitet, Spielerverträge gemacht, den Spielern bei der Wohnungssuche geholfen, fürs Ticketing war er noch zuständig und, ne? Und er hat tatsächlich auch das alte FCA-Logo reaktiviert, weil man hatte zwischenzeitlich mal ein anderes, so ein rundes. Aber ihm haben wir das jetzt zu verdanken, dass da wirklich schön groß die Zirbelnuss wieder auf der Brust prangt. Sportlich, glaube ich, kennen wir alle die Geschichte. Wir wissen, wie es weitergeht. Der FC Augsburg hat sich nach oben gearbeitet und ist dann schließlich im Jahr 2006 in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Da hat dann Max Krapf irgendwann gesagt, ihm wird so ein bisschen zu viel, glaube ich. Und er ist ja auch Papa geworden. Hat dann aber im Jahr 2007 tatsächlich nochmal ausgeholfen beim FC Augsburg, aber sich dann halt eben auch irgendwann seinen Lebenstraum erfüllt, auf den die Irina jetzt dann natürlich noch gleich eingeht. Ich möchte euch nur kurz vorneweg meine Meinung sagen. Was halte ich persönlich von Max Krapf als Präsidenten? Weil das wurde ich in den letzten Tagen tatsächlich sehr, sehr viel gefragt. Also ich sag's so, der FC Augsburg, der ist ja ein familiärer Verein, und ich glaube, wenn man den Verein als Großen und Ganzes betrachtet und eben nicht nur die KG und die Profiabteilung, dann glaube ich, ist Max Krapf für mich persönlich der Richtige für den Job. Er hängt am FCA, er liebt den Verein, er kennt den Verein vor allem auch, ne? Er ist auch nahe am Fan dran durch das Elfer, ne? Und kann da, glaube ich, auch sehr gut sich ein Stimmungsbild davon machen. In seinem Antrittsinterview hat er dann natürlich auch große Hoffnung ausgestrahlt, die dann doch von den Fans so ein bisschen, wenn man in die sozialen Netzwerke guckt, auch ein bisschen Euphorie ausgelöst hat. Wobei viele natürlich gesagt haben, so ja, und jetzt entlässt er hoffentlich Stefan Reuter. Ich glaube, das ist nicht wirklich sein Ziel, sondern es geht ihm vielmehr darum, dass halt auch einfach jetzt die Mitglieder eingebunden werden, dass man wieder zu einem großen Miteinander einfach findet. Er lädt da auch unter anderem zu einem Mitgliederabend halt auch ein und möchte auch was für den Frauen- und Mädchenbereich eben tun. Aber man darf halt nicht vergessen, dass das jetzt echt eine Mammutaufgabe ist. Also es ist nicht mehr so, dass der FC Augsburg jetzt in der Bayernliga spielt, sondern es ist einfach Bundesliga und wir sind jetzt im 12. Jahr Bundesligist und der FC Augsburg, der befindet sich ja auch in einem unruhigen Fahrwasser momentan, ne? Sportlich läuft's nicht. Stefan Reuter steht wie immer in der Kritik, ne? Und dann gibt's ja noch so diese Ermittlungen vom Zoll, auf die wir irgendwann mal anders auch genauer eingehen möchten. Aber ja, es ist nicht einfach, da jetzt so einen Verein zu führen. Ich glaube, Max Krapf hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Er ist auch, glaube ich, der Typ, der viel bewegen kann. Und deswegen möchte ich ihm jetzt an dieser Stelle nochmal persönlich alles Gute natürlich für die Aufgabe wünschen. Herzlichen Glückwunsch zum Präsidentenamt und viel Erfolg. Und jetzt erzählt euch die Irina noch so ein bisschen, was Max Krapf jetzt gerade in der Gegenwart eigentlich so macht, bevor er Präsident geworden ist. Und die sagt euch dann natürlich auch noch, was sie denn von dem Ganzen hält.
Servus, liebe Fans und Hörerinnen und Hörer, auch von mir. Ich bin auch noch da und ich klinge mich jetzt mal zum wichtigsten, heißesten und neuesten Thema ein. Ja, servus Maxe. Kennt man ja schon lange, Birgit hat es schon anklingen lassen. Und dass man ihn jetzt nicht nur mit seinem Fußballkultur-Club, dem Elva, in Verbindung bringt und seiner alten Geschäftsführertätigkeit beim FCA, sondern jetzt auch als Präsidente. Haut mich immer noch von den Socken. Also ich hatte das schon wirklich länger geahnt oder im Gefühl. Also man entwickelt ja für den Verein so ein Gefühl und man entwickelt auch so eine Vorstellung, wenn man weiß, diese Position des El-Presidente beim FCA ist vakant. Und da habe ich mir gedacht, so von den Soft Skills und den Faktoren, die mir wichtig wären als Fans, kommt Max Krapf dem Ganzen schon nah. Und ich meine den Senior. Ich freue mich, dass sich der Max Markus Krapf das zutraut und wünsche ihm auch ein glückliches Händchen. Und ich denke auch, es sind unruhige Zeiten beim Verein derzeit und deswegen ist es nicht das leichteste Amt ever, das jetzt vor allem zu diesem Zeitpunkt zu bekleiden. Von dem her da auch Hut ab, da ihm den Mut zu haben, jetzt in den Ring zu steigen. Ja, was hat Max eigentlich sonst noch so gemacht? Also man kennt ihn auch als Autor. Sei es jetzt von dem Buch 111 Gründe den FC Augsburg zu lieben, ein Werk, was ich jedem auch ans Herz legen kann. Ja, das gehört doch zur Pflichtlektüre eines FCA-Fans. Und natürlich das Augsburger Stadtmagazin Neue Szene Augsburg. Er lenkt die Geschäfte dort mit FCA-Aufsichtsratmitglied Walter Sianos. Da kann man auch immer ganz viel Kulturelles, Spannendes und Interessantes lesen. Ja, zudem hat er ja nicht nur den Fuff-Poddy, wie er so liebevoll genannt wird, mit Tom Scharnagel von ATV und Rolf Störmann, der ja FCA-Stadionsprecher ist. Die kamen eigentlich per se immer Montag raus mit einer neuen Folge zu dem FCA-Tagesgeschehen. Und ich bin gespannt, ob Max das weitermachen wird, mit seiner jetzigen Funktion verbinden kann oder ob er sich da zurückzieht. Denn er hat ja noch einen weiteren Podcast zusammen mit OB, Oberbürgermeisterin Eva Weber. In den Stadtteilgesprächen redet er mit ihr in ihrer Funktion auch auf Basis des aktuellen Stadtgeschehens über Themen, die die Augsburgerinnen und Augsburger einfach interessiert oder denen am Herzen liegt und wichtig ist. Das gibt es seit 2021, das Format. Könnt ihr auch mal reinhören. Ja, zudem hat er laut eigener Aussage auch eine VIP-Karte und eine Dauerkarte bei unserem Club. Von dem her ist er doch auch sehr oft im Stadion und es ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass man ihn das ein oder andere Mal vor dem Stadion sieht und im Stadion sieht. Also ich sag jetzt nochmal final, aufgrund deiner Vita und seiner Vita passt es eigentlich relativ gut. Ich bin sehr, sehr gespannt, was so passiert. Als erstes ist ja im Laufe der Woche oder in der Laufe der nächsten Woche ein Mitglieder-Talk da auch geplant oder Zusammenkunft ist geplant. Ich hoffe, der eine oder andere nimmt diese Gelegenheit doch wahr und informiert sich da über die Pläne des neuen Präsidenten, was mir wichtig ist, neben all dem, was B zum Beispiel schon gesagt hat, dass nicht nur die Profis wieder sich auf ihre Werte besinnen und der ganze Verein und dass der Verein nicht nur auf oberster Ebene die Bundesligamannschaft ist, sondern wirklich auch die Frauensparte, die liegt mir besonders am Herzen als Fußballerin, die ich schon seit ich 4, 5 Jahre alt bin. Genau, und die U23, die man nicht vernachlässigen darf, und die U17 und die U19 und die ganzen Bambinis, das darf man natürlich auch nicht vernachlässigen und vergessen. Von dem her, das ist schon ein großes Projekt. Ich denke aber, mit Max haben wir ja einen Tausendsasser jetzt hier am Werke, der so viele Aufgaben hat, eine Aufgabenvielfalt, alle dem nachkommt und eine Sorgfalt auch hinlegt, eine große Expertise da an den Tag legt. Und ich glaube, das ist nur eine weitere Aufgabe, die er sich da annimmt. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, was kommt. Also ich freue mich auf einen großen Zusammenhalt, denn zusammen ist auch mir sehr wichtig. Ich glaube, unserem Podcast und auch der Rosenau Gazette generell, wo ja quasi jetzt auch der Artikel zum Max, der da als erstes erschienen ist. Und ich denke, das zusammen wird wieder größer geschrieben werden müssen als zuletzt. Ja, ich sage jetzt mal, machen wir weiter im Kontext. El Presidente, hab viel Erfolg, wir hören uns und wir widmen uns jetzt wieder mehr sportlichen Themen, denn als nächstes steht die Partie gegen Bremen an und den Aufsteiger, den müssen wir jetzt kurz einmal näher betrachten und schauen uns da wie immer an, was Bremen so gerade sportlich erlebt hat. Bleibt dran! So, jetzt gucken wir doch nach der kurzen Pause auf unseren Gegner. Werder Bremen ist schon ein großer Name im deutschen Fußball. Und ich verbinde das immer mit einer sehr schönen Phase in meinem Leben, wo ich noch sehr jung war, sehr klein war. Und ich war tatsächlich mal Sympathisant von Werder Bremen, als es noch den KUK-Sturm gab. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Bremen wurde ja auch einmal, ich glaube 03, 04 war es, spektakulär Meister. Und mit einem kleinen, dicken Ailton. Und der Kugelblitz hat da quasi Bremen zum Überraschungsmeister gekürt. Und dann ist als Ersatz für den abgewanderten Ailton nach Schalke oder zu Schalke 04 vom ersten FC Kaiserslautern für 5 Millionen Miroslav Miro Klose, mein Idol, zu Bremen gewechselt, den ich seit 2000 innig verehre und der 2002 sein großes internationales Debüt hatte mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2002. Ich glaube, einige schwelgen bestimmt jetzt in Erinnerung. Und seitdem bin ich eigentlich Bremen-Sympathisant, seit Miro da Halt gekickt hat. Und ja, Bremen hat es jetzt geschafft als Aufsteiger und damals Absteiger nach einem Jahr Abstinenz wieder in die Belletage des deutschen Fußballs zurückzukehren. Anders als sein Nachbar aus dem hohen Norden, der HSV. Das kann man ihnen dann wirklich sehr groß anrechnen. Das ist nämlich kein leichtes Unterfangen. Ja, natürlich sind die Spieler beim FCA und beim Bremen nicht mehr die gleichen wie noch in den 2000er Jahren. Man kann jetzt sagen, bei Bremen ist sogar Thomas Schaaf nicht mehr dort. Der war damals nämlich Trainer. Wenn man jetzt mal auf den Direktvergleich guckt, der beiden Mannschaften, man hat sich insgesamt 24 Mal schon getroffen, davon 4-mal im DFB-Pokal, 20 Mal in der Bundesliga. Zuletzt hat man sich 2010 im DFB-Pokal getroffen. Das war so ein krasses Spiel, weil es war einfach das Halbfinale. Und der Zweitligist, der damalige, der FCA, hat da wirklich gut mitgehalten. Es stand bis zur 84. Spielminute 2-0. In besagter Spielminute hat Claudio Pizarro auf 2-0 erhöht. Das 1-0 hat Marco Marin gemacht nach Vorbereitung von Mesut Özil. Also es ist krass, was da für Namen einfach auf dem Platz standen. Tim Wiese, Clemens Fritz, Per Mertesacker, Naldo, Frings, Özil, Marin, Pizarro, Thomas Schaaf stand noch am Spielfeldrand und auf der Bank saßen noch so Spieler wie Borowski, den kennt man aus der deutschen Nationalmannschaft, also was das noch für Zeiten waren. Und beim FCA war der Trainer Jos Luukay und die Elf hieß Simon Jentsch zum Beispiel, Uwe Mörle, der Kapitän damals, Dominik Reinhardt, liebe Grüße an meinen Nachbarn aus Tierhaupten. Nee, er ist nicht mein Nachbar, aber er wohnt auch im kleinen Kaff. Und liebevoll sollte dieses Kaff gemeint sein. Jens Hegeler, damals ausgeliehen, Andrew Sinkala, Marcel Ncheng, Daniel Brinkmann, der auch wie ich gerade in OWL wohnt und er ist ein geborener Paderborner Detmolder. Bielefelder irgendwo die Ecke, Michael Turk und Ibrahima Traoré und in der 67. Minute kam Daniel Bayer zum Beispiel. Ja, also was für eine krasse Elf. Und ich manchmal denke ich mir, ich hätte gern das Mindset von dieser Elf auf die jetzige Elf übertragen bekommen. Ja, genau, es ging 2:0 aus, der FCA ist ausgeschieden, aber ich glaube, das war trotzdem eines der geilsten Spiele in der jüngeren Vereinsgeschichte. Und ja, das wäre schon mal wieder gut, wenn man ein Erfolgserlebnis gegen Bremen hätte. Generell ist die Bilanz sehr ausgeglichen. Also bei 11 Bremen-Siegen und 10 Augsburg-Siegen gab es noch 3 Unentschieden. 41 Tore hat Bremen erzielt, 39 der FCA. Ja, ansonsten sind die Clubs wenig vergleichbar, da ja einfach Bremen schon 4-mal deutscher Meister, 6-mal DFB-Pokalsieger war, Dauerabo in der Champions League und Europa League hatte. Ja, und ja, wäre schön, wenn der FCA einfach auch so eine lange Bundesliga-Zugehörigkeit hätte wie Bremen irgendwann mal. Wir arbeiten dran. Ja, wie könnte eine Elf aussehen von Bremen? Ja, Bittenkurt ist schon seit ein bisschen angeschlagen. Der wird wahrscheinlich noch nicht wieder fit sein. Salih Fu, ein Ex-Augsburger aus unserer Jugend, der fehlt, weil der hat einen Muskelfaserriss erlitten und ist jetzt noch im Aufbautraining. Ja, der spielt jetzt in Bremen. Wer es nicht mitbekommen hat. Und ansonsten, Chilipa Flenka steht im Tor, Amos Pieper, den haben sie geholt von Absteiger Arminia Bielefeld, Velkovic, Friedl, Weiser, Groß, Jung, da das Mittelfeld, Schmidt und Schmid. Ja, dann hat man Füllkrug und Duxch im Sturm, auf die muss man sicherlich immer achten und Ole Werner ist halt einfach ein guter Trainer, das weiß man auch schon seit Kiel-Zeiten. Ja, also der hat bestimmt auch wieder eine gute Taktik parat. Also Jens Stage, ich weiß immer noch nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Manche behaupten, es hieße anders, keine Ahnung wie. Könnte sein, dass der, weil er einfach defensiv sehr stark ist, noch für Schmidt in die Startelf rückt. Ja, an dem war der FCA in der letzten Saison dran, in der Winterpause unter anderem. Ja, jetzt ist er halt in Bremen. Und Bremen generell, muss man halt auch einfach sagen, hat natürlich mit Niklas Füllkrug, der schon 5 Tore gemacht hat, einfach einen wahnsinnig giftigen und gefährlichen Stürmer. Marvin Duxch tritt da mehr als Vorbereiter in Erscheinung, hat schon 3 Assists gegeben. Dann Mitchell Weiser, der ein guter Flankengeber ist oder halt auch generell ein Assist-King mit 3 Vorlagen. Und dann, ja, hat man halt einfach mit Bittencourt und Oliver Burke noch 2 Offensive, die dann auch noch Tore machen, jeweils 2. Ja. Genau, das ist natürlich dann schon beeindruckend. Und wenn man dann guckt, wie Bremen dann auch aufgetreten ist in dieser Saison, schon unter anderem dieses krasse Spiel am 3. Spieltag gegen Dortmund vor der gelben Wand im Signal Iduna Park, spielt Bremen da, liegt 2:0 hinten und gewinnt das 3:2 in der Nachspielzeit. Das war einfach grandios, gigantisch. Krass, mir fehlen da echt die Worte oder mir fallen da viele Superlative ein. Ja, das war natürlich eines der Spiele in dieser Saison schon. Und ansonsten haben sie 2-mal 2:2 gespielt, einmal gegen Stuttgart und einmal gegen Wolfsburg. Das war der 1. Spieltag. Und ja, dann haben sie auch einmal verloren, ein Torspektakel mal wieder, haben sie 4:3 verloren gegen Eintracht Frankfurt. Und jetzt am letzten Spieltag haben sie 2:0 gegen Bochum gespielt, wobei das Interessante ist hier, dass Bochum fast in Führung geht mit 1:0, aber das Tor wurde in der 80. Minute annulliert. Und dann schlägt Bremen zu, 86. Spielminute, 1:0, Füllkrug mit dem Kopf, nach Vorbereitung von Mitchell Weiser und dann 2:0, Füllkrug, V-Elfmeter. Ja, kann man mal machen. Dann nimmt man dann auch die 3 Zähler einfach mit nach Hause. Ja, also, was soll ich sagen? Das ist schon das erste Learning. Bremen schießt viele Tore gerne und auch spät. Da sollte man auf jeden Fall gewappnet sein. Ja, also das ist jetzt mal das eine, aber natürlich besteht ein Spiel auch immer aus zwei. Wir gucken jetzt mal darauf, wie könnte der FCA denn aufgestellt sein? Also wir kennen unsere Langzeitverletzten, jeder weiß, wir vermissen Niklas Dorsch, Udo Ochs und ja auch einen Noah Serenrembassé sehr. Natürlich fehlt auch zum Beispiel noch ein Strobel, länger schon. Die werden auch kurzfristig natürlich nicht zur Verfügung stehen. Vielleicht kann man da ein bisschen auf die Länderspielpause schielen. Ansonsten Giki im Tor bleibt gleich. Ich hoffe auf Gummi, Hauvelow und Bauer in einer Dreierkette. Wenn man die Dreierkette jetzt eben zugrunde legt, gefällt mir der Bauer gerade am besten. Der hatte richtig gute Stats gegen Hertha und war da wirklich für mich einer der Lichtblicke, einer der wenigen Lichtblicke. Der hatte wirklich eine super Zweikampfquote, eine gute Passquote und war auch sonst sehr ruhig. Im Gegensatz zu Chef, der irgendwie immer nach seiner Form ringt. Und Gummi merkt man einfach an, der ist kein rechter Innenverteidiger. Er ist alles andere als ein rechter Innenverteidiger. Dann auf der Schiene, rechts muss Pedersen weiter aushelfen. Da merkt man auch, dass er damit noch, also er sucht halt noch sein Profil. Und er muss dann sich akklimatisieren auf dieser Seite. Er ist halt einfach kein Iago. Der auf der linken Seite da wirklich sehr schmerzlich gefehlt hat gegen Hertha, der hoffe ich ja wieder zurückkehrt. Dann wird es spannend sein, ob Grueso nach der ja drunten gelb-roten in der ersten Halbzeit gegen Hertha schon wieder zurückkehren wird in die Startelf oder ob man Baumgartlinger favorisiert. Der sah aber sehr alt aus in Sprintduellen gegen die Hertha, unter anderem eben bezeichnend gegen Davy Selke da im, ja, ich will Zweikampf sagen, es war aber gar kein Zweikampf, weil er hat einfach nur die Rücklichter von Davy Selke gesehen in der Rückwärtsbewegung. Ich will ihm jetzt gar nicht die komplette Schuld geben bei dem Tor zum 2:0. Da war eine Fehlerkette, aber das sah natürlich schon krass aus, wie er da einfach, natürlich ist er 34, ne, da einfach das Sprintduell verliert. Aber da frage ich mich immer, wieso sichert er dann ausgerechnet diesen Konter ab? Naja. Dann Meier, Rechtsbescheid. Gibt es eigentlich keinen großen Grund zu wechseln, auch wenn Meier nicht vollkommen im Formhoch steckt. Er ist gerade auch so ein bisschen formsuchend eher. Macht das immer noch vergleichsweise gut. Und Rechtsbescheid, Herz schlägt Technik, würde ich jetzt mal salopp sagen. Der hat sehr viel Einsatzwillen und ja, Ehrgeiz und ja, Wut im Bauch, so spielt sich's auch manchmal ganz gut. Das fehlt vielen seiner anderen Kollegen. Deswegen, der darf da noch ein bisschen mehr zeigen. Und wenn dann der Ball nicht 8 Meter, sondern nur 2 Meter vom Fuß springt und er hinterherkommt, bin ich schon zufrieden. Dann das dynamische Duo Demirovic und Berisha. Der Neuzugang hat ja doch beeindruckt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist das auch abgefallen, beide übrigens. Aber da darf man gar keinen Vorwurf machen, die ganze Mannschaft ist abgetaucht. Berisha und Demirovic haben gefallen im Ansatz, in der Kombination und so weiter. Sie mussten sich sehr weit beide fallen lassen, sich die Bälle holen, haben Positionen getauscht, waren da durchaus variabel. Also das darf durchaus so weitergehen. Gerade Berisha hat sich selber gut in Position gebracht zum Abschluss. Aber natürlich, das darf man ihm jetzt auch gar nicht vorhalten, konnte sich noch nicht lange mit der Mannschaft irgendwie einspielen. Er war noch wenig akklimatisiert in Augsburg. Also da jedes Spiel und dann auch die Länderspielpause mehr für ihn, bietet ihm die Möglichkeit und den Raum, sich einzuspielen und hier anzukommen. Gegen Bremen wäre es natürlich schon schön, wenn man da noch ein bisschen eine Steigerung sehen würde. Man braucht daher Offensivpower. Also es muss Chancen ausgespielt werden, es müssen welche kreiert werden, es muss sich zeigen, wer ist dafür zuständig, wer kann diesen offensiven Moment kreieren, kann es vielleicht ein Vargas sein, der auch noch ein bisschen, wenn man die Vorbereitung verpasst hat, nach vorn ringt, kann es vielleicht auch einfach einer sein wie Freddy Jensen, der jetzt vielleicht wieder nach Verletzung zurückkommt. Es wird sich zeigen. Ich hoffe nicht Caligiuri, weil der ist mir einfach echt zu langsam auf der rechten Außenbahn oder auch im Zentrum, finde ich ihn einfach manchmal auch zu Gedanken langsam. Natürlich neben der Geschwindigkeit langsam ist er da auch. Ja, Aaron Zehnter wäre für mich und neben Petkoff einfach mal eine Option, wo ich sage, Maaßen ist jetzt ein Jugendförderer. Traue dich, wenn es wirklich so weitergeht, dass Jungs nicht bei einer Niederlage oder bei einem Rückstand eingewechselt werden, wird in Augsburg nie einer debütieren, weil wir liegen gefühlt immer hinten. Also warum sich nicht was trauen? Andere Mannschaften werden dafür auch belohnt, zum Beispiel Freiburg und so weiter und Mainz und so weiter, weil sie einfach ihre Jungen mal einwechseln und denen was zutrauen. Und es könnte auch ein Überraschungseffekt sein, wenn man mal unbekanntere Gesichter einwechselt, auf die man sich nicht so einstellt als Gegner. Ja, also wir müssen eigentlich auf Sieg spielen. Nächste Woche drohen uns die Bayern. Danach ist Länderspielpause, dann könnte es unruhig werden. Von dem her denke ich, ja, wir müssen punkten. Meine Gemütslage ist ja auch so, dass ich nervös bin und es mich schon sehr hart auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen hat, was wir da abgeliefert haben oder eher nicht gegen Hertha. Ich war das erste Mal auf der Pressetribüne und hatte da echt mehrfach die Faust auf dem Tisch und habe gesagt, so kann das nicht sein, so kann das nicht gehen. Ja, also ich habe da sehr viel Tugend und Einstellung vermisst und vor allem das Aufbäumen nach Rückstand. Da waren ja sehr viel Ratlosigkeit und dann auch sehr viel Hektik. Ich wünsche mir da einfach auch jemanden, der da eine Ruhe und eine Gelassenheit reinbringt und einen Impuls vom Trainer von außen im Ingame-Coaching, dass ein Plan B da ist, wenn man zurückliegt. Und diesen Plan B muss der FCA haben, weil wir liegen sehr oft, wie gesagt, hinten. Also wie kann man das Spiel noch umreißen? Wen kann ich bringen? Wie kann ich vielleicht umstellen? Diese Punkte wären mir wichtig, weil auch gegen Bremen mit ihrem Offensivpower, mit ihrer Wucht da vorne, mit der Gefährlichkeit, da auch Tore zu erzielen, sie haben es ja schon mehrfach bewiesen diese Saison, da musst du so einen Plan haben. Also, auf geht's, Jungs. Wir wollen die alten Augsburger Tugenden sein. Zeigt es uns. Es wäre wirklich fein.
Fehlen eigentlich nur noch unsere Tipps. Die kommen auch noch, aber erst ein kleines bisschen später. Ich habe mir nämlich noch die anderen Mannschaften des FC Augsburg so ein bisschen angeguckt. Da könnte ich natürlich auch immer jahrelang drüber erzählen, aber im Endeffekt muss ich so die ein oder andere Auswahl treffen, weil ja momentan doch wieder sehr, sehr viele Spiele auch stattfinden. Ich habe mich in dieser Woche für die U23, die U19, die U17 und für die Damenmannschaft entschieden, wo ich ein bisschen was darüber erzählen möchte, weil ich finde immer, gerade auch diese Mannschaften haben es für mich persönlich schon verdient, auch mal im Mittelpunkt zu stehen, weil über die Profis wird momentan wirklich sehr, sehr viel geredet und über die Jugend oder gerade auch über die Damenabteilung wird ja immer nur sehr, sehr wenig gesprochen. Aber fangen wir mal an und schauen auf unsere zweite. Die haben letzten Samstag mich tatsächlich zum Lachen gebracht oder besser gesagt, die haben mir eine sehr große Freude bereitet, weil die haben nämlich die Amateure des großen FC Bayern geschlagen mit 1:0. Das Tor, das fiel in der 75. Minute, geschossen hat Rafael Osei Akoto, 23 Jahre alter Innenverteidiger, der erst seit dem Sommer jetzt da ist, der wechselte nämlich vom VfB Ginsheim zu unserem Lech. Was bedeutet das in der Tabelle? Da steht der FC Augsburg jetzt mit 8 Punkten derzeit auf Rang 17. Ja, also wenigstens nicht mehr letzter. Es ist aber noch Abstieg oder der Abstiegsbereich. Deswegen müssen sie natürlich weiter punkten und weiter Gas geben. Aber ich glaube, jetzt hat sich das Team im Großen und Ganzen doch langsam aber sicher da fangen. Und hoffen wir, dass sie am Samstag bei der zweiten Mannschaft von Greuther Fürth wieder punkten können. Die Fürther, die stehen auf dem letzten Tabellenplatz momentan auf Rang 20. Die haben aber 7 Punkte, also sind nur ein Punkt hinter uns. Es ist also ein richtiges Kellerduell. Besser schaut es tatsächlich bei unserer U19 aus. Die haben am letzten Samstag bei Astoria Waldorf zwar nur 2:2 unentschieden gespielt, sind aber in der Tabelle der Bundesliga Süd-Südwest momentan Zweiter mit 8 Punkten und liegen da hinter Mainz 05. Die haben 12 Punkte, haben aber, glaube ich, auch alles gewonnen momentan. Die nächste Partie unserer U19, die steht am Samstag an. Und zwar spielen die zu Hause gegen die U19 von RB Leipzig. Es ist kein Bundesligaspiel, sondern es ist die erste Runde des DFB Junioren Vereinspokal. Anpfiff ist um 11 Uhr, also könnt ihr gerne am NLZ vorbeischauen. Die U17, die hat am Samstag gegen Freiburg gespielt. Die Partie endete 1:1 unentschieden. Und da muss es ziemlich heiß hergegangen sein, weil nämlich auf jeder Seite hat es jeweils eine rote Karte tatsächlich gegeben. In der Tabelle steht unsere U17 momentan auf Rang 10 mit 5 Punkten nach 4 Spielen. Und die nächste Partie, die steht am Sonntag an und da geht es um 11 Uhr gegen die U17 von Unterhaching, die momentan auf Rang 6 stehen und zwar mit 6 Punkten. Ja, und dann noch die Frauen. Bei denen sah es zuletzt nicht so gut aus. Die haben nämlich am 28. August im Pokal gespielt und haben da eine ziemlich empfindliche Niederlage einstecken müssen. 0:4 hieß es am Ende gegen den SC Biberach. Und hoffen wir mal, dass sie jetzt am Sonntag besser spielen. Na, da haben sie nämlich den ersten Spieltag in der Bezirksliga vor sich. Da geht es am Sonntag um 15 Uhr in der Karl-Mögele-Sportsanlage gegen den TSV Fighting. So, und jetzt, ich habe es versprochen, mein Tipp noch. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich tippe ja sehr, sehr ungern gegen den FC Augsburg und ich wünsche mir natürlich, dass sie gewinnen, aber ich bin so ehrlich und ich habe es ja auch schon gesagt, ich habe kein gutes Gefühl für Freitag. Mit viel Glück und wirklich Zusammenhalt schafft die Mannschaft ein 1:1 Unentschieden, aber, und ich bin so ehrlich, mein Gefühl sagt mir, wir werden auch am Freitag oder morgen, besser gesagt, gegen Bremen die Punkte liegen lassen. Es tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen. Irina, bist vielleicht du ein bisschen hoffnungsfroher wie ich?
Ja, aber es spielt tatsächlich nicht nur der FCA an diesem Wochenende. Auch wenn der FCA dieses Mal die Ehre hat, in Bremen im Weserstadion am Freitag um 20.30 Uhr den Spieltag zu eröffnen gegen Werder Bremen, seht ihr ja dann auch für die, die nicht mitreisen können, auf der Zone. Am Samstag sind tatsächlich auch sehr spannende Spiele dabei. Bayern München, es ist ein ungewohnter Anblick, aktuell nur auf Platz 3 mit 11 Punkten gegen den VfB Stuttgart, Platz 12 mit 4 Punkten. Bayern hatte ja etwas Strapazen unter der Woche, Reisestrapazen waren es. Gegen Inter Mailand haben sie 2:0 gewonnen in Mailand. Ja, das gibt doch Rückenwind. Ansonsten spielen zwei Clubs, die unterschiedlicher gerade nicht sein könnten, aber ähnlichen Anspruch haben. RB Leipzig, die sind 11. mit nur 5 Punkten. Die haben daher folgerichtig wahrscheinlich ihren Trainer entlassen, also jetzt Ex-Trainer Domenico Tedesco, und haben ihn gegen einen gebürtigen Leipziger Marco Rose getauscht. Ja. Und wollen jetzt die Trendwende herbeiführen gegen Borussia Dortmund in Leipzig, Samstag 15:30 Uhr. Hoffenheim spielt gegen Mainz, auch zu selbiger Zeit, am selbigen Tag. Ja, Mainz krass auf Platz 5 aktuell mit 10 Punkten, einer Tordifferenz von plus minus 0. Und Hoffenheim, der Gastgeber, auf Platz 7 mit 9 Punkten, 3 davon mit freundlichen Grüßen vom FCA. Ja, auch eine sicherlich spannende Partie, derzeit wohl auf Augenhöhe. Frankfurt, auch international unterwegs gewesen gegen den VfL Wolfsburg. Wolfsburg ist 17. hinter dem FCA mit nur 2 Punkten. Frankfurt ist derzeit 10. mit 8 Punkten. Ja, und zuletzt spielen um 15:30 Uhr noch Hertha. Die sind jetzt auch 3 Punkte reicher seit letztem Wochenende und haben Selbstbewusstsein wahrscheinlich auch von Level 100 gegen Bayern 04 Leverkusen. Bei denen läuft es gar nicht so gut. Die sind 14. mit 3 Punkten. Also die Hertha steht sogar vor Leverkusen mit 4 Punkten derzeit. Und sie haben eine ähnliche schlechte Tordifferenz, aber nicht so schlecht wie der FCA. Und ja, ich glaube, Bayern 04 Leverkusen läuft auch aktuell der Form hinterher. Wir müssen hier als Augsburg dankbar sein, dass wir unsere 3 Punkte gelassen haben, sozusagen. Ja, genau. Und 18:30 Uhr, das Topspiel, das eigentlich kein sein sollte und dürfte. Schalke 15. mit 3 Punkten, gleich schlechte Tordifferenz des BFCA, minus 7 gegen VfL Bochum. Bochum 0 Punkte, Tabellenende, Platz 18 mit Tordifferenz von minus 12. Ja, was wollen wir dazu sagen? Sonntag, 11.09. Köln gegen Union Berlin. Zwei Clubs, die gerade Aufwind haben. Köln ist 6. mit 9 Punkten. Richtig krass, aber Union noch krasser. 4. mit 11 Punkten, genauso viel wie die Bayern derzeit auf dem Konto haben. Ja, das ist eine richtig coole Partie. Bin sehr gespannt, wie es da ausgeht. Und Freiburg rundet um 17:30 am Sonntag gegen Gladbach die Partie dieses Wochenende ab. Und Freiburg ist gerade Tabellenführer. Ich glaube, man gönnt es ihnen. 12 Punkte plus 5 Tordifferenz gegen Gladbach, die derzeit einfach 9. sind. Läuft ein bisschen besser als letzte Saison. 8 Punkte. Ja, solide. Gucken wir mal, wie diese Partie ausgeht. Ich glaube, man kann sich die Partie auch ganz gut anschauen. Ja, mein Tipp jetzt erstmal noch abgerundet, wie Bremen gegen Augsburg ausgeht. Für die anderen Spiele habe ich dann noch Kicktipp zu tippen morgen. Ich hoffe, vergesst es nicht wie letztes Wochenende. Ich glaube ja tatsächlich, dass sich die beiden unentschieden trennen. Wir halten Bremen lange behalten sie auf Augenhöhe, versuchen da eben ordentlich gegenzuhalten. Das wird auch mit das Wichtigste sein. Und am Ende reicht es aber nicht für 3 Punkte. Vielleicht auch ein bisschen glücklich. Bremen hat ja wirklich Aufwind. Die wissen, wie sie spielen müssen. Die haben gegen Bremen eine krasse Partie, gegen BVB eine krasse Partie gezeigt, gegen Bochum späte Tore gemacht. Da müssen wir sicher aufpassen. Und ich hoffe einfach, dass wir vor dem Bayern-Spiel noch ein bisschen einen leichten Brust- und Knotenlöser haben. So ein Erlebnis braucht man einfach. Und ja, vielleicht reicht es auch für 3 Punkte. Ich bin mir nicht sicher. Ich wünsche nur unserem El Presidente, dass er 3 Punkte zum Einstand bekommt. Und ja, dann geht es nächste Woche gegen Bayern. Das ist natürlich, wird nicht einfacher, obwohl wir natürlich Anschauungsmaterial haben durch Gladbach, durch Union Berlin. Also da kann man ja vielleicht mal ein bisschen spicken und ansonsten ist danach ja schon Länderspielpause. Also wir brauchen noch ein paar Punkte. Wir dürfen nicht mit 3 Punkten, weil die anderen schlafen auch nicht, in die Länderspielpause gehen. Ich glaube, das wäre fatal und deswegen hoffe ich auf Punkt, also 1 oder 3. Ja, das war doch eigentlich jetzt schon mal ein Schlusswort. Also was ich für das Wochenende mir wünsche vom FCA, Wille, Mentalität, Teamgeist und Gierigkeit, Galligkeit, all das, was uns früher mal ausgezeichnet hat und dann natürlich auch ein paar Offensivmomente mehr dürfen schon sein. Da frage ich mich schon immer, was soll denn der Geiz? Weil tatsächlich, wenn du keine offensiven Momente hast, wie willst du ein Spiel gewinnen? Das ist essentiell wichtig. Deswegen hoffe ich darauf, dass der Club sich die Chancen ereignet, erarbeitet, die Elf, die da auf dem Platz steht. Und ja, deswegen drücke ich da absolut Daumen und hoffe, dass da der richtige Spirit eben einkehrt, weil letzte Woche, das war wirklich nichts. So ehrlich muss man sein. Und ja, es wäre wichtig, sich also jetzt auf seine alten Tugenden und Werte zu besinnen, die schon länger da sind im Verein. Die müssen das den neuen Teammitgliedern halt auch einfach mal ein bisschen einträufeln, übermitteln, vorleben. Ja, wie die Jungen, ganz Jungen und natürlich auch die Neuzugänge, die kennen das natürlich nicht und die können sie auch noch nicht kennen. Je nachdem, wo man auch vorher gespielt hat, war das ja noch nicht so das Mindset wahrscheinlich. Und deswegen drücken wir auch den anderen Mannschaften die Daumen, die an diesem Wochenende spielen, der Damenmannschaft, den U-Mannschaften und so weiter. Ich hoffe, das wird ein gutes Wochenende, auch wettertechnisch. Genießt nochmal ein bisschen das Sommerwetter, der Herbst hält Einzug in Deutschland und ja, ich sage jetzt erstmal Tschüssi, danke wieder fürs Reinhören. Wir hören uns dann beim Nachbericht. Macht es gut und Servus.
Puppengeschwätz, der FCA-Talk.